To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Christian.
Björn, du wieder hier.
Ja, du auch.
Ja, was für ein Zufall.
Du hast heute richtig Bock.
Ja,
vermute ich
heute,
mal.
Heute ist ein Spiel dran, das, ja, das hat mich schon immer fasziniert.
Ja.
Wirklich eins meiner allerliebsten Spiele überhaupt. Auch schon ein bisschen, also zumindest zeitlich gesehen, was angestaubt, aber natürlich nicht inhaltlich.
Ja.
Ein Spiel aus dem Jahr 1987 mit
Oha.
Dem illustren Titel
Maniac Mansion.
Genau.
Und das ist ein Spiel von Lucasfilm Games.
Ja.
Später ja LucasArts genannt. Ja, untypisch für Lucasfilm. Zu dem Zeitpunkt Star Wars allgegenwärtig.
Ja.
Wie kommt man auf die Idee, ein solches Spiel zu machen?
Ja.
Sehr kurios.
Genau, völlig raus aus dem Lucas-Kosmos sozusagen.
Was ganz anderes, aber das macht das Spiel auch so besonders. Wir haben hier ganz, ganz viele Besonderheiten, die wir gar nicht im, ich sag mal, in der Einführung alle nennen können. Ja.
Ja.
Aber wir haben hier eine ganz besondere, noch eine tolle Besonderheit zwischen dir und mir. Haben wir schon in dem Teaser beim letzten Mal erwähnt. Und zwar, ich habe fast ausschließlich die C64-Version gespielt und du die.
Ja, und ich durfte die NES-Version spielen.
NES-Version.
Und, das ist, genau, das ist meine Version, die ich gespielt habe. Und obwohl es beides 8-Bit-Versionen sind und sich durchaus sehr ähnlich sind in gewisser Weise, aber auch doch dann wiederum Unterschiede haben. Ich denke mal, da werden wir irgendwie auch drauf kommen im Laufe der Folge. Und ja, für alle die, die es nicht kennen oder die es nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen bekommen wollen, was ist denn das überhaupt für eine Art von Spiel?
Das ist ein Point-and-Click-Adventure.
Genau.
Und das war ja mit revolutionären Dingen, die das Spiel
ja,
getan hat.
Ja, das genau, muss man ja sagen, 1987 ist das rausgekommen. Was man ja schon kannte viel, das sind diese Text-Adventures. Da war ja im Grunde genommen kann man ja sagen, das, was ja das so besonders macht, ist, dass ich als Spieler sehr viel Freiheiten habe. Ne? Ich kann sagen, ich möchte jetzt da und da hingehen, ich möchte das und das angucken, ich möchte das und das benutzen. Und das war dann früher sehr, ja, eben über eine Texteingabe. Hier haben wir jetzt, ja, ein grafisches Adventure, wie man noch schon sagt. Das heißt, wir haben wirklich die Spielszene als Grafik dargestellt und haben trotzdem die Möglichkeit, interaktiv das zu machen, was wir eben gerade wollen.
Genau, und das auf, ja, meiner Meinung nach einfacherer Art und Weise als über den Parser, den man halt zu den zum früheren Zeitpunkt bei den anderen Adventuren, bei diesen Text-Adventuren benutzt hat. Und zwar kann man nämlich hier die Interaktion durch Zusammenklicken von Verben und Objekten
genau.
Kann man dementsprechend die Interaktion vornehmen. Und das ist sehr schön gemacht bei dem Spiel.
Ja, und man hatte eigens eine Engine entwickelt.
Ja.
Die sogenannte Scum Engine, die wird uns auch dann in den nächsten Jahren noch sehr viel begleiten, wenn wir uns andere Adventures mal anschauen werden. Das war tatsächlich dann ja, eine Basis, die dort geschaffen wurde für viele erfolgreiche Point-and-Click-Adventures.
Ja, die Kennern aus der Szene mit Sicherheit alle bekannt sind. Da kam dann nachher sehr, sehr viel drauf. Auch andere Hersteller haben ähnliche Systeme dann genutzt.
Ja.
Es war halt was Neues, das sehr, sehr gut funktioniert hat zu der Zeit und heutzutage ja kaum noch Anklang findet.
Ja, wobei ich glaube, es gibt immer mal wieder so Phasen, wo Spiele in dieser Art und Weise dann doch nochmal entwickelt werden.
Ja, es gibt
für ein gewisses Fanpublikum, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, es ist so ein kleines, es ist aber ein relativ, ja, ich will nicht sagen totes Genre, weil Echtzeitstrategie ist auch nicht mehr so dolle heutzutage, gibt es aber dennoch. Es ist aber nicht mehr, früher gab es eine Hochphase und diese Hochphase wurde durch dieses Spiel mit Scum Engine eingeleitet, kann man wirklich neidlos so anerkennen. Gab auch andere gute Spiele, aber das war schon, die Lucas Film Games Spiele waren allesamt sehr, einfach alle besonders auch.
Ja, das muss man sagen.
Das war, jedes Spiel war sehr besonders und das werden wir mit Sicherheit auch noch näher beleuchten bei diesem Spiel hier.
Genau. Ja, eine wichtige Person, wenn wir von Lucas spielen und vor allen Dingen Point-and-Click-Adventure sprechen, ist natürlich Ron Gilbert, der das Ganze entworfen und geschrieben hat. Der hat wirklich hier ein Genre quasi auferleben lassen wollen ja nicht sagen, dass es das Genre noch gar nicht gab, aber das hat natürlich hier ja wirklich unglaubliche Popularität dann erfahren. Und ja, er ist derjenige, der da sehr maßgeblich dran beteiligt war.
Ja, da gab es auch noch einige andere, die aber im Prinzip auch fast allesamt feste Angestellte waren bei Lucasfilm Games. Und die später auch noch in zahlreichen anderen Kreationen der Firma dann wieder aufgetaucht sind. Das siehst zum Beispiel ein Gary Winnick, der auch später in den Spielen wie Zack McCracken involviert war oder in Indiana Jones, in The Last Crusade, in Loom, in Monkey Island. Also der war genauso in den ganzen Dingen mit involviert und hat auch mit Ron Gilbert sozusagen die letzte Kreation oder einer der weiteren Nachfolger von Maniac Mansion, nämlich das Thimbleweed Park gemacht.
Richtig. Genau. Ist auch noch gar nicht so alt.
Nein, von 2017.
Ja.
Ja, obwohl der offizielle Nachfolger ist ja ein anderes Spiel. Lieber Christian, das hast du aber auch gespielt, 93, oder? Den anderen Nachfolger.
Da muss ich jetzt zu meiner Schande stehen.
Es liegt neben dir. Ich habe das Original neben dir
liegen. Ja, genau. Day of the Tentacle. Genau, du hast es hier liegen.
Ja.
Genau, das ist eigentlich Maniac Mansion 2.
Ja, genau.
Und zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe dieses Spiel tatsächlich nie gespielt, weil das war so meine Phase, wo ich dann wenig PC-Berührung hatte. Deswegen ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber lustigerweise kann man ja Maniac Mansion 1 in diesem Spiel ja auch spielen.
Ja, tatsächlich, tatsächlich. Das ging. Das war der einzige Grund, weshalb ich das damals gespielt habe.
Ja, aber das ist tatsächlich, das müsste ich, obwohl ich ja relativ wenig nur noch spiele heutzutage, aber ich glaube, das ist so ein Titel, den müsste ich irgendwann unbedingt mal noch nachholen, weil ich glaube, da habe ich was verpasst.
Ja, das kann man sogar relativ gut nachholen, das Ganze. Die Spiele. Ich sag mal, die Lucasfilm-Games-Spiele, LucasArts-Spiele, so um den Zeitraum bis heute, die sind relativ gut archiviert bei GOG und wie sie alle heißen. Die kann man tatsächlich alle noch sehr gut nachholen.
Ja.
Auch in deutschen Versionen. Bei dem Spiel lohnt sich das tatsächlich. Vielleicht machen wir das aber auch zusammen.
Oder so, ja, genau.
Und dann können wir auch wieder drüber sprechen. Machen ein Video und stellen es online.
Ja, vielleicht, wenn es gefragt ist, warum nicht? Ja.
Genau. Müsst ihr uns sagen, ob ihr das euch auch noch antun wollt. Ja, also bei dem Spiel haben noch zahlreiche weitere Leute mitgewirkt, unter anderem, weiß gar nicht, Christian, sagt dir der Name was? Boris Schneider? Heutzutage heißt der Boris Schneider Jone, der hat die deutsche Version übersetzt, das hat er für Monkey Island und andere Lucas-Filmspiele auch gemacht.
Ah.
Und Boris Schneider sagt dir nichts.
Auf Anhieb jetzt gerade nicht.
Oh, tatsächlich nicht. Boris Schneider ist auch Spieleredakteur gewesen.
Ah.
Zusammen mit Heinrich Lenhardt. Der okay. Sagt dir vielleicht eher was. Mhm. Und zwar waren die zusammen bei der Powerplay, später bei der PC Player.
Okay, ja.
Und so weiter. Also ein damals sehr, sehr bekannter Spielejournalist. Der hat tatsächlich viele Übersetzungen gemacht für das Spiel. Ich glaube auch Thimbleweed Park hat er auch mitgewirkt.
Da schließt sich ja der Kreis.
Da schließt sich der Kreis, ja, genau. Und der war da schon sehr bekannt. Ich war ja begeisterter Powerplay- und PC-Player-Leser. Vor allem PC-Player. Und ich habe mehr oder weniger damals fast alles gekauft, was Heinrich Lenhardt und Boris Schneider empfohlen haben. Heute heißt er Boris Schneider Jone. Aber das sollte schon erwähnt sein, auch wenn das eigentlich fast jeder weiß, der Vollfan ist. Aber man sieht ja, du weißt es nicht.
Nee, ich kann ja alles wissen.
Nein, man kann nicht alles wissen, das ist richtig. Aber das ist so eine kleine Besonderheit. Deswegen, es war ja schwierig bei den Spielen, den Witz auch in der deutschen Sprache entsprechend rüberzubringen. Die wurden halt in englischer Sprache programmiert und entworfen. Und mit Sicherheit ist das schwierig, den Witz auch dann so rüberzubringen. Und das ist schon ein Verdienst von Boris Schneider, das entsprechend rübergebracht zu haben. Wir erinnern uns auch alle an die legendären Monkey Island-Spiele.
Ja.
Die haben wir alle noch im Kopf. Und das ist mit Sicherheit ein Verdienst. Und das sollte man daher auch erwähnen. Ja, und jetzt kommen wir auch zu einer interessanten Sache. Da bist du ja eher so firm drin, nämlich die NES-Version.
Genau. Die NES-Version kam deutlich später erst raus. Also 87 kam, wie gesagt, das Spiel grundsätzlich raus. Und 92 erst für die NES-EU.
Extrem spät.
EU-Version, ja, extrem spät. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen kurz. Die 8-Bit-Plattform, die haben natürlich eine lange Zeit gelebt. Deswegen war das jetzt dann auch kein Problem zu sagen, wir bringen einfach mal 5 Jahre später erst das Spiel für den NES raus.
Ja, aber ja, man muss natürlich auch dabei sagen, dass die NES-Plattform damals ja sehr stark verbreitet war.
Ja, super erfolgreich und deswegen auch lange am Markt und auch noch parallel zum Super Nintendo noch verfügbar. Das war ja quasi schon die Zeit, wo auch das Super Nintendo verfügbar war. Trotzdem wurde es dann noch rausgebracht und auch in der deutschen Version. Und ja, das Interessante dabei ist, dass man natürlich Nintendo hat ja so seine Philosophie, welche Dinge man so bei so einem Spiel beachten muss, damit es auch in gewisser Weise kindgerecht ist. Und deswegen wurde die NES-Version durchaus etwas geschnitten an manchen Stellen und vereinfacht. Es gab zum Beispiel eine, da erinnere ich mich noch daran, es gab eine Szene, oder was heißt eine Szene, es gab den Kerker, wenn man nicht aufgepasst hat in diesem Spiel. Wir müssen übrigens gleich noch erklären, was genau
da passiert. Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu.
Aber ich kann das ja schon mal kurz ansprechen. Es gab einen Kerker im Spiel und auf der NES-Version ist es kein Problem, sobald man mit zwei Personen im Kerker ist, den jederzeit wieder zu verlassen. Und ich habe dann mit einem damals Schulfreund gesprochen, der die C64-Version gespielt hat. Und der immer sich darüber beschwert hat, in den Kerker geworfen zu werden. Und ich habe mich immer darüber gewundert, ja, warum ist das super einfach, da wieder rauszukommen? Und dann hat er mir dann halt eröffnet, nein, das geht doch gar nicht. Und dann haben wir erst festgestellt, ach, ja, das ist in den anderen Versionen, geht das gar nicht so einfach. Also den Kerker muss man durchaus vermeiden in der NES-Version, damit das Spiel nicht so schnell frustrierend wird, kommt man da sehr schnell wieder raus. Also das ist so eine Stelle, die da ein bisschen entschärft wurde, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Okay, ja, dann lass uns doch mal generell ein bisschen erzählen, worum es geht. So die ganz, ja, so eine Kurzform von der Story sozusagen. Was passiert denn da?
Ja, das ist erstmal relativ schnell erklärt. Und zwar der Charakter Sandy wurde von Dr. Fred entführt. Fred, wie auch immer.
Ja.
Und dieser Dr. Fred ist beeinflusst von einem Meteor, der irgendwie im Anflug sich befindet.
Ja.
Das ist relativ hanebüchend, die ganze Story. Ist
voll lustig.
Es soll lustig sein, ist auch lustig.
Ja.
Und dann gibt es halt diesen Dave, das ist der Freund von Sandy, und Dave möchte Sandy halt retten.
Genau.
Und
bevor der böse Fred irgendwelche Experimente
an
ihr durchführt.
Genau, der möchte nämlich Experimente an ihr durchführen, weil er ein bisschen wirr im Kopf ist.
Ja, der verrückte
und,
Professor, ja.
Der Dave, der darf sich aber zwei weitere Freunde aussuchen. Und das ist eigentlich das Interessante am Spiel. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe im Spiel, und ich habe mich gewundert, dass ich da Leute aussuchen durfte. Das kannte ich nicht.
Nee, das war tatsächlich unüblich, sich Charaktere auszusuchen.
Ja.
Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt einfach nur irgendwen da aus Spaß auswählt, sondern die haben alle unterschiedliche Eigenschaften und entsprechend anders kann der Spielverlauf dann auch sein, weil man eben nicht mit jeder Figur alles machen kann. Ne?
Ja, das war auch so, dass wir zumindest, ich sag mal, in unserem kleinen Mikrokosmos waren wir auch nicht so die Rollenspieler, die auf dem C64 total viele Rollenspiele gespielt hätte. Wir kannten die, aber so wie es da war, so visualisiert mit einer Figur und nachher im Spiel stellt man tatsächlich auch die Unterschiede fest, dass das doch eine ordentliche Knobelaufgabe war. Das fand ich schon sehr faszinierend, weil Grafik war halt so toll und alles. Das war schon ganz gut, ja. Aber auf jeden Fall, um drauf zurückzukommen, wir haben die Möglichkeit, zwei weitere Freunde zu nehmen. Und das ist halt eben spielentscheidend. Es gab dann noch den Sid. Der Sid war Musiker,
ja.
So grob beschrieben, dann weiß man sofort, welche Talente der Mann hat. Dann gab es den Michael, der war Fotograf.
Genau.
Dann gab es die Wendy, die Schriftstellerin war. Den Bernhard, der Präsident des Physikclubs war.
Nerd.
Also Nerd. Der sah auch genauso aus. Dann gab es die Razor, die Sängerin war von einer tollen Punkband.
Genau.
Das war auch noch witzig.
Und dann noch den Jeff.
Und dann gab es noch den Jeff, das ist so ein Surfer-Fritze gewesen.
Genau.
Eher sportlich angehauchter.
Genau. Boxershorts.
Ja. Boxershorts und so. Ja. Ja, und da konnte man sich eben noch einen auswählen, einen Charakter. Zwei Charakter,
zwei
sorry.
Sogar, ja.
Es waren zwei. Man konnte sich dann noch zwei weitere da auswählen und dementsprechend damit versuchen.
Ja, den Weg durch das Haus.
Ins Haus und danach durch das Haus.
Genau, erstmal ins Haus überhaupt rein. dann ja, die das Lage fand ich checken.
Schon so toll. Ja. Das hat mich ja damals sofort mitgenommen. Man startet ja sozusagen vor dem Haus auf der Straße.
Genau.
Am Briefkasten, den man natürlich auch erstmal auseinander nimmt. Genau. Man versucht es zumindest. Da kommt man halt sofort in Kontakt mit diesen Verben und so weiter. So.
Genau.
Und das Erste, was man eigentlich dann auch schon macht, ist laufen. Gehen mit denen.
Genau, man geht sozusagen von einem Bild ins nächste.
Genau, man steuert immer einen.
Ja.
Das ist schon mal ganz wichtig. Also man steuert nicht diese Gruppe, sondern man steuert immer einen von diesen Charakteren.
Genau.
So, und dann steht man vor einer Haustüre.
Richtig. Und das Lustige ist, so wie man sich das in so einem Rätsel ganz plump vorstellen würde, genauso funktioniert es ja auch. Man muss einfach mal die Fußmatte heben.
Genau. Und bling, bling, da liegt ein Schlüssel. Unfassbar. Ja. Das funktioniert tatsächlich, also da kommt man auch super schnell drauf. Das ist ein einfaches Rätsel.
Ja, das ist auch echt ein super Einstieg. Irgendwie man lernt sozusagen die Mechanik des Spiels ein bisschen kennen. So, wie muss ich hier agieren mit diesen ganzen Wörtern, die ich hier zur Verfügung habe. Und natürlich wird es danach deutlich kniffliger, aber das ist ein schöner Einstieg.
Ja, also es zieht merklich an am Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Also im Prinzip, wenn man dann drin ist, ist man im Haus, kann direkt, ich sag mal so, wenn man sich das bildlich vorstellen will, links direkt in die Küche wechseln.
Ja,
genau. Das habe ich noch so im Kopf und das geradeaus war halt so ein Flur.
Genau, da war dann so eine große Treppe und dann ging es, ich weiß nicht, man kam in andere Bereiche des Hauses. Da gab es, glaube ich, unten das Wohnzimmer direkt.
Das Wohnzimmer, ne? Das war geradeaus durch.
Durchgehen, ja, genau.
Wenn man sich das so vorstellen möchte, war das geradeaus durch, genau. Und ich glaube, auch vorher war noch im Flur die Treppe runter im Keller oder wie war das nochmal?
Na, es geht ich weiß, dass die Treppe hochgeht und es gab eine Möglichkeit, eine Tür noch zu öffnen, glaube ich, wenn man was drückt.
Das war, glaube ich, auch da, ja.
Ja. Genau. Aber auf jeden Fall, die Schwierigkeit ist ja, muss man auch sagen, das Haus ist ja schließlich bewohnt. Und zwar nicht nur von Fred, sondern auch von seiner Frau und dem Sohn. Und man muss natürlich aufpassen, dass man hier nicht erwischt wird, beziehungsweise man kann ja auch tatsächlich mit dem Sohn zumindest auch einen Deal schließen, aber man muss halt erstmal aufpassen, dass man hier nicht erwischt wird, weil sonst kommt man in den eben angesprochenen Kerker, der in der NES-Version eigentlich keine große Hürde darstellt, aber das ist erstmal so ein bisschen tricky. Und man muss sich überhaupt erstmal jetzt zurechtfinden. Was ist hier überhaupt los, ne?
Ja, also man wird mit Sicherheit, wenn man das Spiel noch nicht so kennt, öfter mal unten im Kerker landen.
Ja, mit Sicherheit.
Und muss dann wissen, wie man rauskommt. Das weiß man auch irgendwann. Ich behaupte mal, wenn man noch etwas jünger war damals, war so eine Komplettlösung, die man in der Schule kopiert hat, mit Sicherheit nicht ganz schlecht, ne?
Ja, man muss ja auch wirklich sagen, es gab hier ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das Spiel spielen möchte, also welche Strategie man verfolgt und eben davon abhängig, ja, welche, wie wir eben gesagt haben, welche Charaktere man überhaupt mit ins Haus nimmt.
Ja, es war schon sehr vielseitig und man konnte viel falsch machen und letzten Endes es gab halt auch Sackgassen im Spiel. Wenn ich mich dran erinnere, das habe ich einfach mal just for fun damals ausprobiert, habe den Pool leer gemacht, der draußen, und man kann auch, da gibt es so einen Pool, da kann man reinklettern, der ist irgendwie gigantisch tief, keine Ahnung warum, der ist auf jeden Fall wirklich sehr tief und man konnte dann hingehen, einen Charakter drin lassen und mit dem anderen Charakter das Wasser wieder einschalten, ja, dann war man tot.
Dann war der Charakter auch weg.
Dann war der weg, genau.
Und das Spiel war zu Ende, ja.
Ja, oder man konnte auch den Knopf im Pool drücken, was auch keine gute Idee war. Und so gab es halt Sackgassen im Spiel. Wie gesagt, in den Kerker zu kommen war keine. Man konnte wieder rauskommen. Ist dann durch so ein Fenster geklettert. Ging ganz gut. Mhm. Und das war halt auch das Besondere am Spiel, weil es eben diese Sackgassen gab. Es gab vorher auch schon Adventure. Da gab es sowas nicht. Da hat man das so eher gnädiger gemacht. Ja, aber so viel Sackgassen, wie es gab, gab es auch Lösungen. Und das fand ich halt auch total faszinierend, dass man eben nicht eine x-beliebige Lösung hatte und alles genau so machen musste, sondern anhand dieser Fähigkeiten der Charaktere, die es da auszuwählen gab, konnte man dementsprechend das dann auch lösen oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Und das hatte ja auch einen gewissen Wiederspielfaktor. Also man hatte Lust, einfach auch nochmal einen anderen Weg zu gehen. Und einfach auszuprobieren, mit welchem Charakter, den ich mir da mitnehme, ins Haus nehme, kann ich dann jetzt noch was machen. Ja, ich habe vielleicht vorher schon irgendwas entdeckt und wusste nicht, wie es weitergeht und habe dann eine Idee, okay, ich habe da noch den und den. Was macht denn der Nerd jetzt hier zum Beispiel? Wie würde der,
Das war aber tatsächlich der Fluch dieser Komplettlösungsgeschichten. Weil oft gab es dann nur eine oder zwei Lösungen. Es gab ja mehr Lösungen.
Ja, klar.
Auf die kam man nicht, wenn man nur strikt nach der Komplettlösung gespielt hat. Das war nicht immer hilfreich. Also wenn ich nicht mehr weitergekommen bin, dann hat man so schon mal rumgefragt. Ah, weißt du, wie man da weiterkommt? Aber man will sich ja halt auch nicht zu sehr dann spoilern lassen und den ganzen Spielspaß wegnehmen lassen. Ja. Das will man dann schon ausprobieren. Das war aber halt in dem Spiel tatsächlich nicht so einfach wegen der angesprochenen Sackgassen. Das hat man auch in späteren Spielen etwas schöner gelöst.
Mhm.
Aber trotzdem fand ich es halt ganz gut mit diesen verschiedenen Charakteren, wo man das mitmachen konnte. Und natürlich hat man wahrscheinlich gar nicht alle Lösungen gefunden. Ich vermute mal, du hast auch nicht alle, alle ausprobiert.
Also man hat nachher irgendwie so einen Weg gehabt, der funktioniert hat. Und das war dann aber trotzdem auch nicht immer so einfach. Ich weiß noch, in einem Weg, wo du dann wirklich nachher zum Fred dann willst, da in sein Labor und dann musst du Code kennen, damit du die Türen da richtig öffnest oder was weiß ich nicht alles. Das war dann tatsächlich auch, da war dann auch Zeitdruck da in dieser Szene und das habe ich mehrfach versucht, das zu schaffen. Ich weiß nicht, dass ich einmal habe ich es dann wirklich geschafft, aber mit viel Vorarbeit und so. Aber es gab eben zig andere Wege und die habe ich nicht alle gespielt. Also wir haben das ja jetzt mal in der Vorbereitung so ein bisschen, oder hast du das mal recherchiert?
Ja, richtig. Ich habe das recherchiert. Ich habe dann entdeckt, dass ich drei der Lösungen tatsächlich gefunden habe, zusammen mit meinem Bruder. Auch das war wieder eins von diesen Spielen, was man gerne mit zwei, drei Leuten gespielt hat, um die Ideen auszutauschen. Ja. Mein Bruder und ich haben damals ein Video davon gemacht, von einer Lösung. Ich glaube, die Plattenvertraglösung haben wir im Video auf VHS. Das haben wir auch. Das haben wir auch noch.
Sehr gut.
Das
müssen wir digitalisieren.
Ja, das müssen wir noch digitalisieren und online bringen. Das werden wir mit Sicherheit tun.
Ja.
Ich glaube, das geht so 2,5 Stunden. Cool. Da sind natürlich die Ladezeiten des C64, die extrem waren, die sind rausgenommen.
Ja.
Aber so ungefähr, das hat dann so gedauert. Und dadurch musste man natürlich dann, das war sehr langwierig, das Ganze. Man wollte natürlich auch am Stück spielen, damit man auch alles so gedanklich immer präsent hat. Das ist dann halt schon, dann alle Lösungen zu finden, ist nicht immer ganz so einfach gewesen. Und wir haben damals drei gefunden. Ich habe den Plattenvertrag gemacht, ich habe die Weltraumpolizei alarmiert und auch diesen Meteor ins All gebracht. Die drei Lösungen kenne ich, die anderen kannte ich nicht. Die kannst du jetzt mal vorlesen.
Genau, man kann noch einen Buchvertrag abschließen über Wendy. Oder den Sohn vom Ed als Freund gewinnen, ne? Das hattest du auch nicht, oder?
Ja, genau, das hatte ich auch nicht. Der Plattenvertrag, den kann man zum Beispiel mit Sid oder Razor machen, weil die ja beide musikalisch begabt sind. Die Weltraumpolizei, das macht der Bernhard, weil der Bernhard ist ja ein schlauer Kerl und weiß, wie man die Radioröhren in das Funkgerät einsetzen kann. Und den Meteor ins All bringt, das funktioniert tatsächlich anders als die anderen Lösungen, die wir jetzt vorgelesen haben.
Ja, da geht es darum, dass alle Figuren einen Schutzanzug benutzen und somit der Weird Edsel, das ist doch dieses Auto, ne, was doch da quasi
richtig
immer zu sehen ist.
Richtig, genau. Damit damit bringt man dann halt das ganze Ding ins All und dann ist es auch abgeschlossen. Habe ich, glaube ich, ein einziges Mal habe ich das gemacht und das habe ich auch anhand der Komplettlösung gemacht.
Okay.
Und die anderen Sachen, vielleicht mal mit Tipps von Freunden, aber die anderen beiden Lösungen, die haben wir tatsächlich selber erarbeiten können. Den Rest haben wir nicht so geschafft, ja. Ist aber, wie das schon zeigt, das ist zu seiner Zeit echt fortschrittlich gewesen, das Ganze. Ja, also ich war damals hin und weg und bin es eigentlich immer noch heute.
Ja, das ist halt ein Spiel, was was natürlich einfach Rätsel mit sich bringt, ja, also die einfach fordernd sind. Es hat eine schöne Story, finde ich, ja, also dann dieses
lustige vor allem.
Ja, eine lustige Story, die ganzen Dialoge sind natürlich auch sehr lustig gemacht. Dann finde ich auch dieses Setting in dem Haus irgendwie so ansprechend, ja, man ist immer in dem Haus oder ums Haus herum, man hat aber so ganz verschiedene Räume da drin und dann die Charaktere, auf die man da trifft, also dieses Gesamtpaket von Spiel, das ist wirklich, also ja, zeitlos, würde ich fast sagen.
Das ist wirklich zeitlos, ich finde auch, das zeigt auch, wie man mit, ja, es ist der Schauplatz, wie du gesagt hast, ist ja nur das Haus und ein bisschen drumherum.
Ja.
Was ja eigentlich erstmal relativ klein ist. Das ist auch klein und nicht so aufgeblasen wie in anderen Spielen, aber das ist total vom Charme her, es passt so toll.
Ja.
Das ist richtig gut gemacht. Und ja, der Charme geht auch heute nicht verloren. Heutzutage ist es ja fast ein Unding, wenn man ein Spiel unter 100 Stunden macht. Und das Spiel hat halt diesen Wiederspielwert. Und wie ich eben sagte, wenn das so 2-2,5 Stunden dauert, ohne jetzt die Ladezeiten, und man braucht dann für jede Lösung, das kommt man auch auf seine Stunden.
Auf jeden Fall.
Und auf jede Menge Spaß, weil, das muss man auch sagen, wenn man eine Lösung macht, hat man nicht alles vom Spiel gesehen.
Nee, bei weitem nicht. Und das, also ich erinnere mich noch an damals wirklich, dass man versucht hat, den ganzen Bildschirm auch irgendwie abzusuchen, was denn noch wo sein könnte. Und kann man nicht doch noch irgendwas mit irgendwas interagieren, was man noch nicht entdeckt hat. Also man hat sich wirklich mit den einzelnen Szenen intensiv auseinandergesetzt und den ganzen Bildschirm abgesucht. Man hat ja immer dieses Fadenkreuz quasi, dieses Kreuz, was man dann gesteuert hat, entweder mit der Maus oder beim NES mit dem Controller. Um dann über dem Bildschirm Interaktionspunkte zu finden. Und da hat man wirklich viele, viele Stunden einfach mit Suchen und Ausprobieren verbracht.
Ja, das ist richtig. Also, was ich auch ganz toll fand, war ja diese filmhafte Darstellung auch. Weiß nicht, ob dir das damals schon aufgefallen ist oder wenn du die NES-Version warst, dann hast du ja ein bisschen später das Ganze gesehen. Aber ich glaube, selbst dann noch war das überraschend. Da kam ja ab und zu mal hat das Spiel gestoppt.
Ja.
Du warst nicht mehr im Spiel, sondern es kam eine Filmszene. So.
Genau.
Sogenannte Cutscenes, würde man heute sagen.
Richtig.
Und das war so, einer der ersten Spiele, die das so gemacht haben.
Ja, und das war auch wichtig, weil man dann wusste, okay, jetzt ist vielleicht die eine oder andere Person gerade raus aus ihrem Zimmer, weil die gerade halt woanders hingeht. Das wurde in dieser Szene dann klar. Dann wusste man, okay, jetzt kann ich da mal kurz rein ins Zimmer oder was auch immer. Das war also auch durchaus sehr von Vorteil dann für den weiteren Spielverlauf. Und natürlich, ja klar, die Story wurde als solches vorangebracht, aber das war nicht üblich, das so zu machen.
Nein, das war schon ein sehr guter Kniff von Ron Gilbert, das so zu machen. Er wollte das auch unbedingt so durchsetzen, das hat man in späteren Interviews auch mal gehört. Und das war ein super, super Kniff, das so zu machen.
Ja.
Es ist, wie gesagt, er war jetzt vielleicht nicht die allerneueste Erfindung, aber es war das erste Mal, dass man das so richtig durchgesetzt hat, dass es auch sinnvoll war, sinnvoll eingesetzt wurde, das Ganze. Ja, war schon toll, ist mir auch im Gedächtnis hängen geblieben, genauso wie die Kettensäge.
Die Kettensäge, ja. Man sucht ja verzweifelt nach dem Benzin.
Ja, das ist Kettensägenbenzin. Der hängt in der Küche, hängt eine Kettensäge.
Genau.
Und immer wenn man die Kettensäge mal benutzen wollte, da war auch so ein kleiner Blutstreifen, glaube ich, an der Wand.
Ja, richtig.
So ein brutales Spiel.
Zumindest in der C64 oder in anderen Versionen, nicht in der NES.
In der NES nicht, ne?
Entschärft, nicht.
Ja, und wenn man dann die Kettensäge benutzen wollte, stand immer, man hat kein Benzin.
Genau, und das hat man auch suchen können, wie man wollte. Man wird es nicht finden. Und dann gab es ja, also A, wurde das so ein bisschen zum Running Gag, aber man hat tatsächlich im Spiel Zack McCracken löst sich das Ganze auf.
Das ist nicht der Nachfolger des Spiels, es ist aber das Spiel direkt nach Maniac Mansion.
Ja, und das ist das Spiel sozusagen von der gleichen Spieleschmiede hier von Lukas und es baut aufeinander nicht inhaltlich auf, aber man kommt dann darauf, dass man dieses dämliche Benzin endlich findet.
Ja.
Man hat aber natürlich die Kettensäge nicht.
Genau, das ist nämlich das Problem. Es gab dann Gerüchte, dass man das irgendwie transferieren könnte und gab es tatsächlich Leute, die das geglaubt haben, aber nein, das funktioniert tatsächlich nicht. Es ist einfach nur ein Gag.
Ja.
Und das haben sie echt gut gemacht, weil dadurch hatten sie, ich sag mal, direkt auch in den Tests einen Bezug zu diesem Erstlingswerk, sag ich mal. Wobei das ja genau genommen war Maniac Mansion nicht das erste Adventure, was die da gemacht haben, was Lukas Film Games gemacht hat, aber es war halt das erste in dieser Art und Weise, das so gut funktioniert hat auch. Ja, aber das war schon ein echt lustiger Witz und der ist viele andere Witzchen aus diesem Universum von Ron Gilbert und Co. Echt noch hängen geblieben.
Ja.
Ja.
Ja, wollen wir mal nochmal kurz ein bisschen auf die NES-Version eingehen.
Ja, da haben wir ja auch ein bisschen was zusammengetragen. Gott sei Dank hast du es auch ausgiebig gespielt. Ich persönlich habe diese Version nie gespielt.
Ja, gut, man muss dazu sagen, dafür kenne ich natürlich auch die anderen Versionen nicht so, aber das können wir dann mal ein bisschen vergleichen.
Ja, richtig.
ja, jedenfalls war es so, dass Nintendo, wie wir das schon angesprochen haben, natürlich darauf bedacht war, dass das Spiel auch gerecht für ihre Zielgruppe ist. Sprich, man hat am Ende ein bisschen das Ganze entschärft. Ja, Gewaltdarstellung, gut, das ist ja jetzt alles relativ, aber man hat eben diese blutverschmierten Wände da und sowas. Das gab es eben dann nicht in diesem Ausmaß. Auch so in den Dialogen gewisse Anspielungen, die wurden dann rausgelassen oder Schimpfwörter. Man konnte auch den berühmten Hamster nicht in die Mikrowelle stecken. Das ist auch so ein Ding, was ja quasi...
Ich konnte das.
Ja, das konntest du machen, das ging dann nicht. Genau, das hat man rausgelassen. Allerdings konnte man den Hamster immer in der Toilette
wegspülen. Das fand ich auch witzig, als ich das gelesen habe. Das ist ja... Okay, ist weniger brutal, aber ja. Tödlich dennoch.
Tödlich dennoch, genau. Ja, gut, das hat man dann eben gemacht. Ja, man hat dann eben ein, zwei Szenen ein bisschen einfacher gestaltet. Aber im Großen und Ganzen ist es ja trotzdem das gleiche Spiel. Wenn man nur diese Version kennt wie ich, dann stört einen das ja auch nicht, dass es diese Abstriche gibt. Denn ja, in Summe muss man sagen, es war wirklich eine gute Portierung, also das sah wirklich schön aus. Der Soundtrack war grundsätzlich auch gut. Ich war trotzdem immer, wenn ich das Spiel gestartet habe, das erste, was ich gemacht habe, war CD-Player aus, ja, so hieß das, oder Walkman aus, was auch immer, wie es hieß. Sprich, das konnte man quasi im Inventar ausstellen und dann war auch die Musik aus, man hatte nur noch die Geräusche. Das habe ich dann tatsächlich gemacht, weil ich wollte mich einfach aufs Spiel konzentrieren und die ganze Zeit die Musik laufen haben. Genau. Und es hat sehr gut funktioniert mit dem Joypad. Also das wäre jetzt ja auch nicht unbedingt, also das ist ja eigentlich ein prädestiniertes Spiel für eine Maussteuerung, ist ja auch eigentlich so angedacht gewesen, aber nee, es funktioniert tatsächlich auch relativ gut mit dem Steuerkreuz und den zwei Knöpfchen.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich ja auf dem C64 das mit dem Joystick gespielt habe. Das ist dann zwar auch ein bisschen träge, aber ich kann mir vorstellen, dass da bei der NES-Version, dass das Steuerkreuz vielleicht auch ein bisschen schneller gemacht haben. Es war ja,
doch, ja,
das Gamepad ging relativ, war ja trotz allem genau. Sehr präzise.
Ja.
Und ja, kann ich mir gut vorstellen. Beim C64 war es halt sehr träge, fand ich.
Und großer Vorteil von der NES-Version war natürlich, es gab im Grunde genommen ja keine Ladezeiten, ja, weil alles da vom Modul aus kam. Das,
da kann ich mich dran erinnern, die C64-Ladezeiten waren abnormal. Ja. Vor allen Dingen ist auch viel geladen worden.
Ja.
Es ist oft nachgeladen worden. Und es gab es ja auch nicht auf Tape oder so, es war ja direkt Diskette, was ja schon deutlich schneller war. Das war ja eine Riesenerrungenschaft für Heimcomputerspieler. Aber unerträglich lange Ladezeiten.
Dafür war die NES-Version relativ teuer, weil man aufs Modul noch eine Batterie packen musste, damit man auch die Speicherstände dort ablegen konnte. Weil das war natürlich so ein Spiel, das spielte man nicht einfach in einem Stück durch, sondern da wollte man speichern. Deswegen war das Modul relativ vergleichsweise teuer zumindest. Aber nichtsdestotrotz, fand ich nach wie vor eine sehr schöne Version.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auch nach einer angenehmen Version, selbst bei den Dingen, die da rausgelassen wurden, weil ich habe es auch nicht gespielt, weil da sexuelle Anspielungen drin waren. Die habe ich wahrscheinlich nicht mal verstanden.
Ja, wahrscheinlich.
keine Ahnung. Oder die Schimpfwörter, es ist ja immer, kommt ja immer drauf, ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, in der Schule hast du wahrscheinlich Schlimmeres wahrgenommen als das.
Ja.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt die Version schlechter gemacht hat. Ich habe halt auch in der Recherche sehr viel drüber gelesen. Wir haben auch im Vorfeld viel drüber gesprochen, wir beide. Das hörte sich nach einer blitzsauberen Portierung an.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch sehr gut bewertet worden. Ich habe jetzt, weiß gar nicht, ob du dazu auch was rausgesucht hattest, aber...
Ja, habe ich auch. Ich habe auch was dazu rausgesucht. Ist bei der NES-Version tatsächlich gar nicht so einfach, Zeitschriften zu finden, die das dann auch getestet haben. Gab es aber tatsächlich die Playtime 2,92. Playtime habe ich auch deswegen so häufig drin, weil ich die abonniert hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich da schon eher Richtung PC war. Mir war aber tatsächlich nicht mehr bewusst, dass das Spiel in der Zeitung noch getestet wurde.
Kannst du mal sehen.
Weil ich da, wie gesagt, voll auf PC war. 92%.
Ja, das ist doch ordentlich.
Nicht schlecht.
Ja, also nicht das schlecht. Zeigt schon, dass das war eine gute Version des Spiels. Ja, und aber generell hat das Spiel gut abgeschnitten. Ne? Du hast ja noch ein paar andere Sachen rausgesucht.
Ja, tatsächlich teilweise doch recht späte Tests von der PC Player zum Beispiel. Das war aber ein Hall of Fame-Test, weil ich keinen Originaltest gefunden habe. Da hat es für den PC auch noch 86% bekommen. Mhm. Ja, und dann die späteren auch. Aber da war ich da auch etwas verwundert. Amiga Joker 92 hat dann 75% gegeben. Das war mit das Sicherheit ein bisschen, eine Fehlwertung.
Ja, das glaube ich auch. Hat ja jemand verschrieben.
Zumal in dem Sonderheft 493, also 3 Jahre später, gibt man 80%. Wahrscheinlich, um das wieder ein bisschen rauszuholen.
Ja.
Die 64er, die hat 9 von 10 Punkten gegeben.
Wow. Ja.
Was auch eher so, also ich bin halt der Meinung, dass das eher 90er ist. Also es muss so ein 90er Titel sein. Schon eine recht hohe Wertung. Es war wegweisend für alle Point-and-Click-Adventure. Also vor allem Grafik-Adventure. Was definitiv wegweisend. Und hatte schon viel drin von Dingen, die auch Spiele, die 4, 5 Jahre später kamen, auch genauso drin hatten. Nur halt grafisch durch den Wandel der Technologie besser waren. Aber im Grunde konnte man 5 Jahre später dieses Spiel immer noch spielen.
Ja, ohne Probleme. Also,
und ohne Abstriche, dass das Spiel jetzt irgendwie schlechter gewesen wäre. Ja. Weil es lebt halt stark vom Witz. So wie viele andere Nachfolgetitel auch. Und deswegen macht es das selbst heute noch spielenswert.
Ja, und wie gesagt, die verschiedenen Lösungswege und Ausprobieren und so weiter und auch wirklich Szenen, wo man aufpassen muss, dass das Spiel ja nicht jetzt beendet ist. Das macht es einfach insgesamt wirklich extrem gut. Also von daher gehe ich da völlig mit, wenn hier Wertungen da im 90er-Prozent-Bereich auftauchen, das absolut berechtigt. Und danach kamen natürlich Spiele, die darauf aufgegriffen haben. Wir haben es eben schon angesprochen, Zack McCracken zum Beispiel, gleiche Engine und erkennt man einfach, ja, sozusagen die Handschrift, ja, erkennt man dort wieder.
Gleiche Grafik.
Ja, ist aber dann natürlich nochmal, macht das Ganze nicht nur auf ein Haus, sondern man ist auf einmal in ganz vielen unterschiedlichsten Szenen unterwegs. Also man sieht, dass das so ein Spiel oder so das Genre wächst einfach, indem auch einfach die Spiele viel komplexer dann wurden, aber trotzdem eben, man merkt, das ist irgendwie es kommt alles zurück und es hat irgendwie einen Kern, der alle irgendwie dann vereint. Und auch später gab es dann noch Sierra und so, die dann auch Point-and-Click-Adventures draußen hatten. Ich erinnere mich auch noch an Spiele sowas wie Simon the Sorcerer. Die vom Prinzip her ja das Gleiche machen, nur einfach dann ein bisschen technisch auf einem anderen Niveau waren mit Sprachausgabe und so weiter, aber auch eben versucht haben mit Witz und so weiter das aufzugreifen, was man eben hier mit Maniac Mansion losgetreten hatte.
Das muss man aber auch wirklich sagen, das haben nicht viele Spieleschmieden genauso gut hinbekommen.
Nee, das Simon natürlich
Sorcerer
nicht.
Ist wahrscheinlich eine der Ausnahmen.
Ja.
Wir haben ja zur damaligen Zeit wirklich ab da auch sehr viele Point-and-Click-Adventure gespielt.
Ja.
Und einiges gesehen, aber ich sag mal, ein LucasArts oder Lucasfilm Games Spiel konnte man ungesehen kaufen.
Das stimmt.
Das war so. Also es ist egal, welches das war. Man konnte das kaufen. Es war auf jeden Fall gut.
Ja, und das
mindestens gut.
Ich erinnere mich dann, dass das Genre war so gehypt, dass da sogar es gab dann Werbespiele. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gab zum Beispiel von Beefy.
Ja,
gab es für den Amiga, ich glaube, sogar 2 Teile. Erinnere ich mich noch dran, ich weiß noch nicht mehr genau, wie es hieß, aber es war halt auch ein Point-and-Click-Adventure als Werbespiel. Es gab von Hewlett-Packard 1 für den PC, das hieß irgendwie Jet oder so ähnlich, das war auch ein Point-and-Click-Adventure. Also das war
dieses. Das war aber zu der Zeit tatsächlich, das ist dir vielleicht jetzt im Zuge jetzt so mit Point-and-Click-Adventure aufgefallen, aber in der Zeit gab es sehr viele Werbespiele.
Das kommt auch noch hinzu, da hast du recht, ja.
Ich kann mich dran erinnern, wo wir damals viele Eishockeyspiele gespielt haben auf dem C64, dann gab es das Karamals-Cup-Spiel. Das war gar nicht schlecht und ich kann mich auch dran erinnern, dass Wirtschaftssimulationsspiele, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendwas mit Energie und sowas, okay. Ne, wo man ein Restaurant aufbauen musste. Sowas gab es relativ häufig, aber du hast recht, da gab es sehr viele von, weil das Genre halt so allgegenwärtig war.
Ja.
Diese Spiele wurden tatsächlich gerade hier in Deutschland super viel verkauft. Wie kaum ein anderes Genre.
Man konnte natürlich auch, wenn ich darüber nachdenke, dadurch, dass ja auch dann viele Dialoge drin waren, da konnte man halt einfach auch Werbebotschaften irgendwie drin unterbringen.
Ja.
Auf eine charmante Art und Weise.
Das ist richtig. Das ging schon sehr gut.
Ja.
Ja, Christian, hast du denn jetzt alles gesagt zu dem Spiel, was du sagen wolltest?
Ja, im Groben und Ganzen schon. Also, wie gesagt, das ist ein Spiel, was mich einfach vom Setting her wirklich Jahre noch gefesselt hat und wo ich dann auch später auf Emulationsplattformen dann auch nochmal die C64-Version eben gespielt habe.
Ja, das ging mir ganz genauso.
Ja, und das irgendwie immer mal wieder so reizt, das doch nochmal reinzuwerfen. Also jetzt, ja.
Ja, also das ging mir ganz genauso und ich, ja, wie ich auch so schön, sage ich mal, formuliert habe, es hat halt ein hohes Suchtpotenzial,
ja.
Und man macht wirklich bis zum Schluss durch, wenn man halt so eine Lösung haben will. Aber wenn man diese Lösung dann gefunden hat, dann fängt man wieder von vorne an. Und das ist halt so etwas, das hast du nicht bei jedem Spiel. Es gibt welche, wo man dann in so ein Loch fällt und dann eigentlich nicht mehr so Lust drauf hat. Aber wie du auch sagst, man kommt bei dem Spiel auch immer wieder gerne zurück.
Ja.
Vielleicht wäre es nicht schlecht, nochmal eine vernünftig lauffähige Version zu machen. Wobei man kriegt auch die Deluxe-Version als Download-Version.
Ja.
Beim PC kriegt man auch überall runtergeladen. Aber ja, vielleicht kann man das ja auch mal remastern oder so.
Genau.
Ist ja, mit Sicherheit auch eine ganz nette Sache. Ja,
auf jeden Fall.
Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir gut besprochen.
Ja.
Klar, wir konnten jetzt nicht so sehr auf die 16-Bit-Version Amiga oder so eingehen, die mit Sicherheit grafisch etwas schöner waren, vom Sound her vielleicht auch noch was. Wobei ich sagen muss, das ist mir halt auch aufgefallen, ich habe mal so den kleinen Versionsvergleich bei der Musik, bei der Startmusik gemacht,
ja.
die NES-Version zur C64-Version, also deine und meine Version,
ja.
Wo natürlich meine Version die viel schönere Titelmelodie hat,
ja.
Und wo du sagen wirst, meine Version hat die schönere Titelmelodie.
Das ist halt dann die Gewohnheit, ne? Man kennt
ja,
das dann so.
Aber ja. Muss sagen, der Titelsong, der gefällt mir ja richtig gut. Ja.
Ja, und ich glaube auch, die 16-Bit-Version, das wird das Kern, also der Kern des Spiels ist ja der gleiche.
Ja.
So, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, okay, mit welcher Version, hatte ich denn damals Kontakt, ja, und was ist dann hängen geblieben? Dann ist es halt so, ob man jetzt unbedingt, ich weiß nicht, welches die beste Version ist, kann ich jetzt auch gar nicht sagen.
Das kann ich auch nicht sagen. Also ich gehe eher davon aus, dass die 16-Bit-Version, also sagen wir mal eine Amiga-Version oder so, dass die mit Sicherheit grafisch nicht das Niveau hat, was spätere LucasArts-Spiele
okay.
hatten.
Ja, das,
mit Sicherheit
das mag
nicht.
Sein, ja.
Also wenn man sich das, ich habe es mal kurz mir angeguckt, man hat immer noch eher den Eindruck, das ist eine 8-Bit-Grafik und keine 16-Bit. Das
ja.
ist ja in so einem Monkey Island ein ganz eklatanter Unterschied
ja.
zu diesen Spielen, Zack McCracken oder Maniac Mansion. Ne?
Ja.
Das ist schon, das merkt man, dass das vom 8-Bit kommt, vom 8-Bit-System und auch eher dafür gemacht wurde. Da wurde jetzt, sag ich mal, das ist nur eine leichte Portierung auf ein anderes System, um die Bandbreite größer zu machen.
Ja, ich meine, ein erfolgreiches Spiel, das muss man ja sagen, und somit auch auf vielen Plattformen erschienen.
Genau. Ja,
ja,
Christian, dann haben wir eigentlich alles zu dem Spiel gesagt.
Finde ich auch. Insofern bleibt uns da nicht mehr viel übrig, als mal einen Ausblick auf unsere nächste Folge noch zu geben, die ja dann übrigens auch das Staffelfinale quasi ist. Und ja, was wird es dann sein, Björn?
Oha, ja, das, jetzt kommt es. Ich hoffe, ihr hattet auch alle das Vergnügen, ein SNES zu haben. Und dann kennt ihr mit Sicherheit unser Staffelfinale mit dem Spiel F-Zero.
Das ist natürlich auch ein Highlight.
Ein absolutes Highlight für uns beide,
ja.
Definitiv. Wir haben beide das sehr exzessiv gespielt.
Oh ja.
Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste und vorerst letzte Folge
ja.
Von unserem schönen To Be On Pod Podcast.
Ja, dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.